Danke für das Musikstück, das uns auf die Predigt einstimmt. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Um seinetwillen sind wir hier. Er lädt uns ein zu diesem Gottesdienst, zu unserem Miteinander. Und ich habe den Augenblicken der Predigt das Thema gegeben: großer Wert, zerbrechliche Behälter. Den Text haben uns die beiden Mädchen vorgelesen. Ein Text aus dem 2. Korintherbrief im 3. Kapitel. Die Bibel ist ein Buch der Bilder und der Geschichten. Als Jesus auf dieser Welt war, verging sicherlich nicht ein Tag, an dem er nicht Bilder benutzt hätte, um zu verdeutlichen, was er uns vermitteln wollte. Und hinter jedem Bild steckt eine Geschichte. Auch in dem Bibeltext, den wir eben gehört haben, benutzt Paulus ein Bild. Die Geschichte dürfen wir uns dazu denken. Vielleicht hatte da ein Mann seiner Familie ein kleines Vermögen hinterlassen. Das Leben war bescheiden. Das Geld musste lange reichen. Nur, wohin damit? Wo sollte die Witwe ihren bescheidenen Wohlstand aufbewahren? Girokonten, Pfandbriefe und Sparbücher waren ihr damals sicher nicht zugänglich. Aber in jedem Haushalt gibt es Behälter und Verstecke, wo Werte aufbewahrt werden. Ich denke an den Küchenschrank meiner Oma. Auch sie kannte kein Girokonto. Manchmal haben wir für sie eingekauft und ich sehe sie heute noch vor mir, wie sie mit sicherem Griff in ihren Küchenschrank griff und ein Gefäß holte, in dem sie ihre Schätze aufbewahrte. Ein Gefäß unter vielen, vielleicht so ähnlich wie das. Ein tönernes Gefäß mit einem kleinen Deckel. Das hier gefällt mir besonders, es ist schön geformt. Es wurde geformt von den Händen meines Bruders. Und deswegen hat dieses kleine Gefäß auch einen besonderen Platz bei uns zu Hause. Ähnlich gestaltet mag auch das Gefäß gewesen sein, an das Paulus dachte. Töpferware. Wir würden heute sagen Keramik. Das waren praktische, kühlende Aufbewahrungsorte für Flüssigkeiten, Trockenobst, Mehl, Wein und Öl. Und fast immer, wenn ich dabei war, wenn ein Haushalt aufgelöst wurde, da finden sich solche vergessenen und manchmal sehr unscheinbaren Gefäße mit mehr oder weniger wertvollen Schätzen. Ich bin mir sicher, so ein Bild hatte Paulus vor Augen, als er sagte in seinem Brief an die Korinther, im 2. Brief, Kapitel 4, Vers 7, diesen Schatz tragen wir in irdenen, zerbrechlichen Gefäßen. Diesen Schatz? Was meint er damit? In den Texten zuvor spricht er von unserer Erlösung durch Jesus Christus. Und dass wir geradezu strahlen müssten vor Freude, wenn wir daran denken, er hat uns errettet. Er denkt an unseren Glauben. Und er sieht vor sich das Reich Gottes und fasst das alles zusammen mit dem Begriff, diesen Schatz tragen wir in irdenen, zerbrechlichen Gefäßen. Das heißt, einen unbeschreiblich hohen Wert vertraut Gott anfälligen Gefäßen an. Und in der Zerbrechlichkeit der Gefäße liegt ein hohes Risiko für den Schatz, den Gott uns gibt. Immer und zu jeder Zeit ist dieser Schatz in höchstem Maße gefährdet. Und ich versuche mit euch zu verstehen, was Gott uns mit dem Bild des hohen Wertes in zerbrechlichen Gefäßen sagen will. Vielleicht denkt Paulus als allererstes an uns, die Menschen. Wir sind ja Träger dieses Schatzes. Und Paulus sagt, wir sind zerbrechliche Gefäße. In jeder Hinsicht anfällig für alle möglichen Beeinflussungen, geistige Beeinflussungen. Wir unterliegen körperlichen Krankheiten, inneren Unbeständigkeiten und bleiben oft hinter dem zurück, was uns tatsächlich möglich wäre. Unsere Zerbrechlichkeit als Gefäße für den Schatz Gottes beschreibt Paulus so: unser äußerer Mensch zerfällt. Oder andere Übersetzung, er wird aufgerieben. Und in Offenbarung 3, Vers 8 bestätigt Jesus der Gemeinde, du hast nur eine geringe Kraft. Das müssen wir einfach einräumen als erstes. Wenn sich Gott Gefäße sucht für den Schatz, den er dieser Welt anvertrauen will, dann findet er in dir und mir nur zerbrechliche Gefäße. Und das spricht Gott nicht als einen Vorwurf aus, sondern er stellt es einfach fest. So sind wir, mit unserer ganzen Verfassung als Menschen. Oft erweist sich unsere Zerbrechlichkeit, wo Durchhaltevermögen gefragt wäre. Und dies könnte das Erste sein, was Paulus meint, wenn er von zerbrechlichen Gefäßen spricht und denen Gott dennoch seinen Schatz anvertraut. Wir alle, du und ich, wir sind von Gott gewürdigt, trotz und gegen unsere Zerbrechlichkeit, dass Gott sagt, dich will ich als ein Gefäß für meinen Schatz. Das Zweite, woran Paulus denken könnte, vielleicht die Gemeinde. Ist auch die Gemeinde ein zerbrechliches Gefäß? Kann man so über die Gemeinde reden? Ich denke, wir alle haben uns schon verwundert, die Augen gerieben, wenn wir sahen, welche Banalitäten eine Gemeinde aus dem Gleichgewicht bringen können. Und es ist nicht auch oft erschreckend, wenn wir uns ansehen, wofür wir in der Gemeinde alle Zeit der Welt haben und wofür andererseits kaum noch Zeit bleibt. Und wenn wir abwägen, welcher Zeitaufwand dient dem Schatz, den Gott uns gibt, und welche Zeit den Dingen, die man so oder so halten kann. Auch für die Gemeinde gilt das, gemessen an den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt und an den Bedürfnissen, die diese Welt hat, bleiben wir oft hinter dem zurück, wozu wir in gutem Sinne fähig werden. Ja, auch die Gemeinde ist ein zerbrechliches Gefäß. Und das Dritte, wir sind ja nicht nur eine Gemeinde für uns. Wir sind eingebunden in eine große Infrastruktur, wie man das heute nennt. Ich denke an Institutionen, an Verband, Vereinigungen, Kirchen, Freikirchen. Allesamt, sagt Paulus, zerbrechliche Gefäße. Wenn wir uns nur hier in Hamburg in Erinnerung rufen, was hier einmal war, das Gesundkostwerk, der Verlag auf diesem Gelände, um seinetwillen bin ich einmal hierher nach Hamburg gekommen, was ist davon übrig? Was hat sich als zerbrechlich erwiesen? Und damit, wenn wir diese drei Bereiche einmal so stehen lassen, sagt Paulus uns etwas ganz Wichtiges. Wenn dein und mein Glaube, die Sache Gottes, der Schatz, wenn das alles überlebt, dann liegt es nicht an den Gefäßen. Sie sind in hohem Maße zerbrechlich. Und ich beginne zu verstehen, was Paulus meint, gerade die Zerbrechlichkeit und an ihr wird deutlich, wenn der Schatz des Evangeliums erhalten bleibt, dann liegt es nicht an den guten oder mangelhaften Qualitäten der Gefäße, sondern allein an Gott. Unsere beiden Mädchen haben folgenden Text gelesen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Wir haben keinen Grund, uns etwas darauf einzubilden, dass der Schatz Gottes bis zu diesem Tag überlebt hat. Es wird deutlich, das Übermaß der Kraft kommt von Gott und nicht von uns. Und im gleichen Brief schreibt Paulus in Kapitel 12, Vers 9, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist es, die es mir gestattet, auch zerbrechliche Gefäße in meinen Dienst zu stellen. Und man könnte sagen, es gibt jetzt zu all dem, was wir gesagt haben, auch noch eine Außenansicht. Auch in einem größeren Maß ist der Glaube durch zerbrechliche Gefäße gefährdet. Und das ist in diesen Tagen ganz besonders zu spüren. Als wie zerbrechlich nimmt sich der Glaube aus in den Augen dieser Welt, in der wir leben. Kaum eine Talkshow, keine Zeitung, keine Nachrichtensendung ohne dieses Thema. Man kann, man will und man darf sich nicht daran gewöhnen, an all diese immer neuen Nachrichten über Vorgänge, nicht nur, aber auch im kirchlichen Bereich. Auch in Internaten, nicht nur von Ordensmännern und Ordensfrauen, auch von Pädagogen, erschreckende Enthüllungen und Bekenntnisse. Und nun stehen wir in einer ganz großen Gefahr, dass wir so fast unbeteiligt, vielleicht sogar voller Häme daneben stehen, weil es in einer anderen Kirche geschieht. Die Zeiten, in denen wir sagen könnten, betrifft uns nicht, die sind endgültig vorbei. Und aus einem weiteren Grund können wir nicht einfach so tun, als ginge uns das alles nichts an. Was in diesen Tagen geschieht, davon sind wir alle mitberührt. Alle, die sich Christen nennen, leiden unter dem, was in unserer Zeit geschieht. Und nicht nur die Welt macht da keinen Unterschied. Die Missbrauchskrise trifft alle Christen in diesem Land. Alle erweisen sich in den Augen der Welt als zerbrechliche Gefäße. Die Süddeutsche Zeitung schrieb am Montag dieser Woche, Deutschland ist tief geprägt von seiner christlichen Geschichte. Staat und Kirche sind in einem Maße miteinander verwoben, wie es in vielen anderen europäischen Ländern undenkbar wäre. Auch deshalb trifft uns diese Krise mit besonderer Härte. Und zwar alle Christen in diesem Land. Alle erscheinen in den Augen der Menschen, mit denen wir auf diesem Globus leben, als zerbrechliche Gefäße. Und manchmal geht es vielleicht so, wie es in einem Bonmot vor einigen Jahren hieß, wenn der Papst in Rom mit einer Enzyklika die Katholiken verärgert, dann treten die Protestanten in Hamburg aus ihrer Kirche aus. Weil wir alle davon berührt und davon beteiligt sind. Mit anderen Worten, was wir derzeit erleben, ist fast eine Art christlicher Kulturrevolution und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich auch Lehrer so verhalten haben. So bleibt die Frage, für mich die wichtigste, wie konnte das geschehen und was kann man dagegen tun? Natürlich ist es zum Teil ein innerkirchliches Problem. Und viele sprechen heute eben davon, dass der Pflichtzölibat zumindest diese Krise, diese Misstrauenskrise und Missbrauchskrise mit veranlasst hat. Noch 1000 Jahre nach Christus feierten Priester zusammen mit ihren Familien das Abendmahl. Erst im 11. und 12. Jahrhundert wurde der Pflichtzölibat eingeführt. Und Hans Küng sagte auch in dieser Woche, jede rigide Einschränkung sucht sich ihr Ventil und er sagt, es ist höchste Zeit, dass wir uns ändern, sagt er an die Adresse seiner Kirche. Mich interessiert, was für uns wichtig ist. Wichtig ist, erstens, es ist immer und überall verhängnisvoll, wenn Christen von dem abweichen, was uns im Wort Gottes als Gebot, als Leitbild und auch als Freiheit gegeben ist. Und das betrifft wiederum nicht nur die anderen, sondern auch uns selbst. Das Zweite, alles, wozu Menschen unter Berufung auf Gott gezwungen werden, bringt Unheil. Weil Gott das nie so gemacht hat und auch heute nicht tut, dass er Menschen zwingt. Und das Dritte, jede Extremhaltung ist zu fürchten wie die Pest. Wenn ihr mich fragt, was eine der Quintessenzen aus meinem Leben auch als Prediger und Mitarbeiter in unserer Freikirche ist, jede Extremhaltung, ganz gleich woher sie kommt und wie sie sich gibt, in jeder Form bringt auf lange Sicht gesehen große Schwierigkeiten und gefährdet den Schatz, den Gott uns anvertraut hat. Und die Konsequenz daraus? In einem Fall hat man auch einen ehemaligen Schüler befragt, dem das alles widerfahren ist. Und man hat ihn gefragt, warum hast du dich nicht gewehrt? Warum hast du mit niemandem darüber gesprochen? Es gibt darauf viele Antworten. Einer sagte, es war doch einfach undenkbar, gegen einen Priester, einen Mann Gottes, die Stimme zu erheben. Er war unantastbar. Und das Ganze wurde noch mit der Weihe gottgefälligen Tuns versehen. So etwas gibt es überall. So kann es für uns nur heißen, Kinder und Jugendliche in Familie, Gemeinde und Schule zu selbstbewussten, mündigen Menschen zu erziehen, damit der Schatz, soweit es die Gemeinde betrifft, nicht gefährdet wird. Nicht nur höchste Vorsicht, sondern energischer Widerspruch ist geboten, wo Autorität, insbesondere geistliche Autorität, überbetont und übersteigert wird. Wo kritische Fragen als unbotmäßig gelten und wo auf Fragen nach dem Verhalten der Autoritäten geschwiegen und vertuscht wird. Wo man selbst auf leise Kritik in höchster Erregung reagiert. Überall da ist Schweigen Zustimmung und nicht die nötige Hilfe. Ein Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Ja, das erleben wir heute. Dinge, die festgefügt schienen, die nicht klein zu kriegen sind, erweisen sich als zerbrechlich. Und wir dürfen dankbar sein heute, dass wir diesen Schatz, den Gott uns schenkt, als zerbrechliche Gefäße transportieren dürfen hinein in diese Welt. Und dass wir zerbrechlich sind, das hindert Gott nicht, uns diesen Schatz anzuvertrauen, auch wenn wir manches Mal im wirklichen Sinne des Wortes einen Sprung in der Schüssel haben. Er ist es, der uns trägt. Auch und gerade als zerbrechliche Gefäße, wie sagte Paulus, damit die alles überragende Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Denn der Gott, und das ist der Schatz, der Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes in Jesus Christus. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sein Angesicht stellen wird. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren. Auch nicht auf das Sichtbare, was heute überall aufbricht, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Nach dem Schatz, den Gott uns schenkt. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Das Sichtbare ist ewig. So dürfen wir fröhlich bejahen, dass wir und alles, was zu uns gehört, aus zerbrechlichen Gefäßen besteht. Aber auf der anderen Seite ist ein unbeschreiblicher Wert, den Gott uns gibt. Und er will uns helfen, dass wir diesen Schatz unbeschadet mit uns tragen und weitergeben an die Welt, in der wir leben, und dass Gott die Risse und Dellen an diesen zerbrechlichen Gefäßen heilen wird, wenn Jesus wiederkommt in seinem Reich. Das schenke Gott uns allen. Amen.